So, ich habe da mal auf den Knopf gedrückt.
Sehr gut.
Fangen wir endlich mal an.
Okay. Weil, hören wir uns alle gut, ne? Will ich immer noch was zu trinken?
Ich habe noch.
Ja, ich habe alle noch.
Für alle versorgt.
Ihr müsst das euch aufsparen, bis ich frage.
Ja, nicht. So. Wenn du den Kopf noch ein bisschen in den Kühlschrank reinhältst, hört man auch die Flaschen und das Glas viel besser.
Meinst du? Meinst du, wenn ich so mache?
Ja. Oh. Ja. Authentisch.
Und so, den Plopp bitte auch am Mikro.
Wunderschön.
Ausgezeichnet.
Wunderbar.
Ja, dann, ja. Hallo.
Nee, Moment. Lass mich kurz einen Schluck trinken.
Oh, Dirk.
So, können wir anfangen, ne?
Können wir anfangen jetzt, ja, endlich.
Ja. Na dann, Basti.
Ruhe!
Ja, sehr gut.
Hallo und willkommen zum zweiten Geek-Stammtisch. diesmal sogar mit Gast. Also erstmal der Dirk ist wieder dabei.
Wie hallo. Immer.
Ich bin dabei, der Sebastian und der
Basch ist dabei.
Genau.
Und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
Genau. Womit fangen wir an? Wahrscheinlich, ja, wie immer, ne? Haben wir wieder mal ein bisschen Blödsinn gelabert.
Immer Errata zu Anfang. Vom Bodo, der hat uns darauf hingewiesen, auf den Patch-Release, das mit dem Sackfaulting, der da zu Weihnachten rausgekommen ist, dass eigentlich nicht nur unwichtiges Zeug drin gewesen ist, vor allen Dingen ein Security-Fix für die Hash-Flooding-DOS-Attacke, die auf 29C3 vorgestellt wurde, gibt es dann entsprechend auf YouTube auch zu finden. Ist ja auf der Corona B letztes Mal auch nochmal drüber gesprochen worden, über den Angriff.
War der Bodo überhaupt da?
Nee, der Tobi hatte da an der Stelle drüber
gesprochen. Vertretung.
Ah ja, okay. Ich glaube, ich kam auch gerade erst in den Raum rein, als dann schon alles gelaufen war.
Ja, schade. Naja, es lässt sich anscheinend alles auf YouTube oder wahrscheinlich auch von Fem direkt irgendwie nochmal nachsehen. Aber Bodo, der Patch 362 ist natürlich schon wieder total outdated.
Ja.
Erzähl doch mal gerade, Basti.
Ja, also ich weiß gar nicht genau, wann da rauskam, irgendwie die Tage, gibt es jetzt halt den P374, genau, der speziell darauf zielt, Sackfaulting zu fixen. Und ich glaube, in den Changelogs steht sogar so irgendwas mit Rails spezifisch, dass also Rails das irgendwie wohl ganz gut triggert. Und ansonsten ist, glaube ich, nur irgendwas Windows-mäßiges nochmal gefixt worden, keine Ahnung.
Okay.
Also wenn man die 362 mitgenommen hat, dann möchte man die 74 auf jeden Fall auch mitnehmen.
Ja, wenn man die 362 nicht mitgenommen hat, dann möchte man auch die 362 mitnehmen.
Wahrscheinlich auch, ja. Also allein schon wegen diesem Hash-Angriffsvektor da. Ansonsten ja wir hatten ja schon festgestellt beim letzten Mal, feature-technisch hat sich ja nicht viel getan.
Ja.
Genau. Seit wann bekommen wir die 374?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich habe das Gefühl, ich habe heute irgendeine SSL-Debugging-Session bei mir lokal aufgezogen und dabei wahrscheinlich mir die 374 schon eingefangen.
Okay.
Weil ich beim RVM installieren irgendwas von Sackfaults gelesen habe.
Seit dem 17.
Ja, der war.
Der ist aber schon vorbei. Gibst du dich überhaupt mit solchen Implementierungen ab? Ich dachte, du bist da mehr auf der,
genau,
auf der Enterprise-Schiene unterwegs.
Ja, genau. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ich eigentlich mache. Ich mache nur Enterprise eigentlich.
Also Felix im L.
Enterprise Desktops, Enterprise Deployments und Enterprise Umgebungen, genau. Ja. Meine eigenen Tools sind aber trotzdem noch MRI. Also ich habe einen Twitter-Client, der irgendwie auf Ruby angewiesen ist und ich habe Capistrano, mit dem ich deploye und habe kleine Check-Skripte, die irgendwie auch OpenSSL dran hängen haben und da habe ich heute gemerkt, dass irgendwas kaputt gegangen ist und dachte, okay, mache ich eine Neuinstallation und die ist mir dann auch kaputt gegangen und dann war schon Feierabend. Aber ansonsten, wie gesagt, gebe ich nur mich mit Enterprise ab. Ich meine, ihr könnt ja mal fragen.
Was bedeutet das denn genau?
Was ist Enterprise, genau. Ich habe einen Web-Hintergrund, also das heißt, ich habe irgendwann angefangen mit PHP Web-Apps zu bauen, dann bei einem Portal gearbeitet eine ganze Weile, habe dann weiter PHP gebaut, irgendwann habe ich den Flo getroffen, seines Zeichens Agorak, der hat mich dann irgendwann mit Rails aufgezogen, weil ich meinte, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, weil ich den Screencast von David gesehen habe und weil ich auch einen Blog bauen wollte in 3 Minuten.
Nee, 15.
15?
Ja. Aber seit Aaron Patterson wissen wir ja, dass das ja auch viel schneller geht, ne?
Ja.
Ja. Kennst du diesen Talk von der, was ist das, RubyConf 2008 oder sowas in Richtung? Wo hier dieses Fubi und Fails.
Oh, nee.
Also absolut sehenswert. Kennen sicherlich schon die Hälfte. Leute, packen wir da trotzdem nochmal in die Shownotes. Aber er hält da so einen Vortrag über, ich glaube, das
Worst eigentlich, Ideas Ever.
Genau, das Thema ist Worst Ideas Ever, wo die so einen Sackvault-Catcher machen und irgendwie Inline-Assembler in Ruby, damit du halt schneller deine Counter hochzählen kannst, ne? Und aber das absolute Highlight ist halt ist halt Fubi,
weil das löst das Grundproblem. Es gibt keine Ruby-Entwickler, aber jede Menge PHP-Entwickler. Genau.
Und die haben halt hier PHP in, also PHP Ruby Bridge gebaut und
also ein Cross-Compiler oder ein Interpreter?
Nee, so direkt rein. Also läuft halt in der gleichen Umgebung und du kannst dann halt ganz toll von Ruby nach PHP und andersrum, und er rantet, dass dann PHP gar keine Arrays hat und dass das alles total komisch ist, und er hat noch nie eine Zeile PHP geschrieben und aber trotzdem in dem Bus auch in irgendeiner Reise dann dieses Fubi gebaut. Und das Geilste ist halt, dass halt auch WordPress und sowas dann halt drauf läuft.
Ja.
Und dann hat er ja so ein Video gezeigt, wie er halt in 3 Minuten halt WordPress zum Laufen bringt und sagt, ja, 15 Minuten, das kann ja jeder, ne?
Ja. Na doch, aber so ein bisschen PHP steckt ja bei den meisten Webentwicklern trotzdem drin. Also ich habe, glaube ich, 2, 3 Leute bisher erst getroffen, die im Web unterwegs sind als Entwickler und nicht irgendwann mal ein PHP am Schuh hatten.
Ich habe das auch jahrelang gemacht.
Ja. Ich nicht. Dann kannst du mich zur Nummer 4.
Dann sind es jetzt 4.
Wahnsinn.
Genau, also ich habe mich wirklich angefangen für Rails zu interessieren, weil die Textmate-Themes so verdammt gut aussahen und das alles nicht so elegant aussah, wenn man mit Eclipse gearbeitet hat. Ja. Mich hat's dann noch schnell irgendwie von dem ganzen Coding weg immer weiter runter im Stack verschlagen, weil ich angefangen habe, Infrastruktur-Tasks zu übernehmen, das Deployment glatt zu ziehen, zu gucken, warum überhaupt irgendwo Tests kaputt gehen, wie man Fixtures richtig macht, warum alles immer langsamer und immer größer wird. Und irgendwann seit 2, 3 Jahren weiß ich, dass man dazu DevOps sagen kann.
Ah, ja, genau.
Also was für mich eigentlich auch das war nicht so eine Epiphanie, sondern mehr so ein Moment, ach stimmt, jetzt hat endlich mal jemand einen Namen dafür gefunden, für das, was mich eigentlich die ganze Zeit schon interessiert, weil ich fange ganz oft Projekte freiberuflich an als Softwareentwickler, also ich nehme einen Auftrag an, wo es darum geht, halt einfach Webentwicklung zu machen, und nach 2, 3, 4 Tagen bin ich dann halt so weit im Stack nach unten gerutscht, dass ich eigentlich schon fast mich mit dem Admin dann ins selbe Zimmer setzen kann, obwohl ich eigentlich kein Admin bin.
Aber einmal aufräumen gehen dann.
Genau, also ich bin nicht der am Wochenende da angerufen werden möchte, wenn die Plattform down ist. Deswegen sage ich halt so, ich bin Entwickler, ich mache Admin-Aufgaben, aber eigentlich fühle ich mich in der Entwicklungswelt wohler, weil da geht es schneller voran.
Kommt das dann dadurch zustande, dass die bisher dann nicht so wirklich die Ahnung haben von Ruby und Rails Hosting, oder wie ist das?
Zum einen, das sieht halt auch gefährlich aus, was sie da machen. Also so ein Ruby Hosting ist halt nun mal kein WordPress Hosting meistens.
Was viel besser ist.
Genau, Heroku ist auch nicht, ich habe das Gefühl, zumindest auf dem deutschen Markt nicht wirklich so verbreitet. Also in der Szene auf jeden Fall. Das ist der Standard, aber allein das Prinzip, was Heroku eigentlich macht, das verstehen die meisten, glaube ich, auch noch nicht wirklich. Also
Magic.
Es ist halt so Magic in einem RU-File, und wenn man das einmal geschnüffelt hat, möchte man auch nicht weg davon, aber
Das erinnert mich halt daran, hier, als Björn da letztes Jahr dieses Projekt da gemacht hat, wo die halt auch irgendwie, ich glaube PHP oder irgendwie vorher irgendwas da hatten.
Ja,
da
hat er so ein CRM-System.
So ein CRM gebaut, also so ein Mini-CRM gebaut, und da sind halt Welten aufeinander getroffen, was irgendwie so Deployment und Server-Setup
angeht. Das hat sich über...
Und
das
deswegen, hat also das deswegen, deswegen halt die Frage, und ich kann mir das auch super gut vorstellen, dass es da halt häufig da Welten aufeinander treffen.
Genau, also ich bin nach wie vor auch gerne noch in der PHP-Welt unterwegs. Also ich habe dann irgendwann mich da zwischen Rails und einem Symfony entscheiden müssen, und das Team war halt schon in PHP fit, also haben wir dann Symfony genommen dann. Und ich bin nach wie vor auch in der Symfony-Community immer mal wieder noch einfach so auf Konferenzen. Das lohnt sich nicht mehr wirklich, aber ich bin gerne mal da und unterhalte mich mit den Leuten auch. Und ich glaube, du hast in jeder Szene so die üblichen, das ist Spektrum. Also du hast auch in der PHP-Szene Leute, die halt wirklich auch den technischen Tiefblick haben. Also es gibt den einen Typen, der auch irgendwie dieses React-PHP baut, also dieses eventbasierte PHP und so. Und der sagte halt auch, ich meine, ich mache das halt in PHP, weil ich Bock habe zu coden und das ist meine Sprache.
Ja.
Und der macht deswegen gar keine schlechte Arbeit, dass die ganze Plattform als solches, so als PHP mit ihren ganzen, bis mal ein Release raus ist und bis das Core-Team sich entscheidet, irgendwas zu machen, das ist eine ganz andere Welt, aber da hat ja jede Sprache ihre Probleme. So.
Ja, genau.
Ist ja auch Ruby nicht vollkommen von befreit.
Genau.
Schon festgestellt.
Also das war das für mich das andere Extrem, während man halt in der PHP-Welt das gewohnt war, halt irgendwie down-kompatibel zu sein bis zu einem 4er-Release teilweise, zeitweise noch. Bin ich halt dann gewohnt, in die Ruby-Welt zu kommen und da ist die Version von letzter Woche halt schon ziemlich altbacken meistens.
Ja.
Und, so Sachen wie Gem-Files, das zieht jetzt langsam ein in die PHP-Welt, habe ich so gehört.
Also, aber die hatten das auch schon ganz lange, dieses Peer?
Ja, das war ja auch mehr so eine Art Perl Repository und kein
richtiges Dependency.
Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich nur ein Archiv, also es ist ein Paketarchiv, aber es macht für dich keine wirkliche Dependency-Auflösung von Projekten.
Also, aber von den einzelnen Paketen dann oder das auch nicht?
Soweit ich weiß, geht man ohnehin davon aus, dass nichts anderes auf dem System ist und dann wird halt das eine Peer-Paket installiert und das konnte man früher, glaube ich, auch schon nach Vendor bundeln oder nach Vendor legen, aber
okay.
Wirklich sowas Elegantes wie Bundler gibt es halt jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so elegant ist, also es gibt halt Composer.
Okay.
Habe ich selber schon deployed damit, aber ich habe es noch nicht angeschaut. Also
aber deployen lässt sich auf jeden Fall.
Deployen lässt sich. Also es braucht lange und es lädt viel herunter. Das heißt, es fühlt sich nach Bundler auch an. Also
okay, okay.
Genau.
Ja, okay. So lange haben wir Bundler auch noch nicht in der Ruby-Welt. Davor war es ja auch ein Graus.
Ich wollte gerade sagen, also für den Basch ist es eher als Kindergarten. Wenn er da mit Maven arbeiten kann, ist da doch alles schön.
Rock solid.
Genau.
Rock solid Enterprise Technology.
Das heißt, du machst auch JRuby dann zwischendurch, ja?
Genau, zwischendurch hat sich auch mal dazu ergeben, dass ich mal ein bisschen JRuby wollte, beziehungsweise auch in Rails in einem JRuby, in einem WAR-File deployen darf. Und da wir halt sehr Enterprise sind, das Ganze halt auch in Red Hat-Pakete packe. Und
okay.
Mit den Kollegen zusammen halt ordentlich versioniere, weil es halt einfach so die Gewohnheit ist, dass halt auch zum Beispiel, wenn man Maven benutzt, dass man halt auch mit Maven Releases fährt und die Nummer in Maven hochzählt, das Ganze auf seine CI, die Umgebung halt mit Versionstext versieht und irgendwann musst du halt irgendwann sagen, ich deploy jetzt irgendeinen Stand und dann muss ich entscheiden, so was habe ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt ein Build von der richtigen Java-App oder habe ich jetzt gerade einen Rails, was halt so ein fließendes System ist, wo jeder Commit eigentlich auch eine neue Version darstellt?
Ja.
Und es ist echt schon ziemlich spannend. Also ich selbst habe vorher nur zu Hochschulzeiten eigentlich mit Java Berührung gehabt und ich glaube, mein Prof würde jetzt frohlocken, wenn der wüsste, dass ich wieder Tomcat benutze, um Web-Apps drin zu hosten.
Wieder was Anständiges, ne?
Genau. Also ich dachte auch nie, dass ich irgendwann mal so, wir hatten damals diese Java-on-Chip-Systeme, also so eine JVM auf einem kleinen Kreditkartenchip und ich habe nie gedacht, dass ich sowas in der Praxis mal sehen werde. Und
aber du
alles kommt zweimal wieder.
Du deployst da kein JRuby drauf,
ich
oder?
Ich deploy keine Webcontainer auf die JIP-Karten, aber ich habe wirklich so mit diesen ganzen auch Kryptografie-Karten oder halt auch so Hardware-Kryptografie-Systeme und so. Das bisher auch nur so aus Science-Fiction oder aus Vorlesungen gekannt und es ist schon ganz nett, jetzt mal so zu sehen, dass sowas auch eingesetzt wird. Also,
okay, cool.
Deswegen ist es für mich auch eine echt spannende Umgebung und ich habe auch schon jetzt die ganzen letzten Wochen Lobhymnen auf die Java-Entwickler gesungen, weil es sind echt sehr nette Leute. Du kannst mit denen halt dich auch so brillant unterhalten. Es sind echt ruhigere Leute, die haben ihre eigene Welt mit diesen Tools, also einen IntelliJ oder einen, weiß nicht, was gerade jetzt angesagt ist, aber die haben halt ein ganz anderes Leben. Also sie haben auch völlig entspannte Release-Zyklus. Sie können halt aus ihrem, glaube ich, aus dem IntelliJ, glaube ich, heraus den Build-Server ansteuern und das ist alles eine sehr hoch abstrakte, verklausulierte Enterprise-Ebene, aber es ist eigentlich durchaus ganz nützlich, mit denen zusammenzuarbeiten.
Ja, cool. Schon ein bisschen was anderes als so auf der Shell mit Vim
genau.
Und so zu geistern.
Genau. Also ich hatte auch jetzt erst ein spannendes Gespräch mit einem Security-Menschen, halt, der halt auch wirklich sich erstmal mit dem ganzen Build-System auseinandergesetzt hat, also mit Maven zum einen und zum anderen halt auch mit RubyGems und was es halt heißt, wenn man eine Anwendung jetzt zertifiziert, dann ist es ja geläufigerweise eigentlich ein Softwarestand gewesen und der hat sich jetzt erstmal eingelesen halt, was Bundler eigentlich genau macht und der holt ja Software aus wilden Quellen, die im ganzen Internet verteilt sind und dann gehen die roten Klingeln an, weil das ist halt kein Softwarestand, sondern das ist halt so ein Konglomerat aus verschiedenster Software, die sich auch ändern kann, wenn man nicht überall Ist-Gleichzeichen verwendet in seinem Gem-File. Und das ist halt schon ein ganz spannender Ansatz, wenn sowas dann auf eine Enterprise-Welt trifft, wo man halt Releases einmal im Jahr oder zweimal im Jahr fährt und
ja, klar.
Gewohnt ist, dass die Software alles hausgeschrieben ist von Leuten, die einen deutschen Wohnsitz haben und ein abgeschlossenes Informatikstudium.
Ja, das ist dann nicht immer da gegeben.
Ja, vor allem die auch die Zeit haben, das dann so machen zu dürfen, ne? Also
genau.
Also sich die Zeit nehmen zu können, solche, also alles irgendwie selber zu bauen und
genau. Ja, wenn da dann eine Zertifizierung dran hängt, dann genau. Muss man sich die Zeit halt nehmen, genau. Auch, ne?
Und ja. das war ja auch der Punkt, was mich an Ruby so als also für meine DevOps-Aufgaben so fasziniert hat, war halt wirklich auch, dass du RubyGems halt hast. Also, dass du halt einfach sagen kannst, ich nehme jetzt noch Kogiri mit da rein und habe einen total genialen XML-Parser. Das war, glaube ich, auch das Erste, wofür ich es verwendet habe, war einfach so XML zu parsen. Und ich hatte mich mit Python ein Stückchen beschäftigt vorher noch, weil ich Django halt ganz, ganz spannend fand. Und so richtig sold war ich erst bei einer Kogiri dann so. Also einfach
geil.
Also eine IRB aufzumachen, eine Kogiri reinzuholen, dann was braucht man noch? Ori Open. Und oder Open Ori,
glaube ich. Ja, du brauchst noch nicht mal die IRB.
Es hängt, glaube ich, ein Pfeil dran, seit 1.9 auch. Kann man HTTP-Handles direkt öffnen?
Ja, also du kannst auf jeden Fall, Nokugiri bringt auch ein Command-Line-Tool mit. Du kannst einfach Nokugiri irgendeine Ressource angeben und dann kriegst du halt die IRB und dein Dokument.
Das kann ich noch gar nicht. Das ist ja geil.
Ja, das ist der Hammer.
Genau. Und das war dann für mich so, ja, super. Ja. Das brauche ich auch. Also ich hab jetzt schon ein bisschen so ganz lose im Kopf schon Teile so ein bisschen für einen Talk, den ich irgendwann mal vorbereiten möchte, auch dass ich wahrscheinlich irgendwie jetzt den Shebang immer häufiger durch Ruby halt austausche, weil ich halt weiß, wenn ich jetzt anfange, das, was ich jetzt brauche, in der Bash zu bauen, dann wird's in etwa 2 Wochen hässlich.
Ja.
Weil eben so Sachen wie mal schnell ein Downcase geht in der Bash, weiß ich jetzt auch. Das sind 2 eckige Klammern, 2 Punkte, glaube ich, dazwischen.
Okay.
Aber das macht man halt nicht.
Ja.
Und vor allen Dingen fällt der Nächste dann rein, der halt irgendwie das Ganze auf einem Ubuntu macht und eine Bin-Dash hat und schnell Bash oder so. Genau.
Ja, es ist auf, ich habe auch letzt noch mal für einen Kunden irgendwie ein Build-Skript in Bash mehr so der persönlichen Herausforderung wegen gemacht. Und das ist auch eine totale Katastrophe geworden.
Ja.
Wie das aussieht mit, ach, nee, das, und dann soll das abgenommen werden und dann gucken die Leute dich an, was hast du gemacht? Ja, in Bash. Und
geht euch das auch so, dass man, ich muss jedes Mal neu nachgucken, wie so eine Vorschleife funktioniert in Bash. Ich
immer vor-tab und dann macht er das meiste.
Ja, das habe ich mir dann auch, also,
genau. Also es ist halt wirklich so, es ist halt nicht leicht lesbar, es ist nicht portabel, es ist nicht Zukunft, also es ist definitiv zukunftssicher, weil es sichert deinen Job da.
Ja, okay. Genau. Nee, aber da Ruby zu nehmen, finde ich auch absolut valide. Wobei wir da letztens auch mit einem Kollegen mit dem Marc eine Diskussion drüber hatten, der auch so einen starken Admin-Background hat, der meinte, ja, die Dependency, wenn die nicht da ist, weil Bash ist ja, oder sogar Shell ist eh immer da. Ja. Der macht dann sogar das in Shell stellenweise. Ja. Und das mit Ruby würde sich dann ungern reinziehen.
Ja, es ist ja wirklich so. Es gibt halt, wenn man jetzt sich irgendwas ergoogelt, da hat man es ja meistens für eine Bash 4 irgendwas, irgendein Ergebnis, was halt auch funktioniert auf dem Desktop-Distribution. Sobald man dann irgendwas dann in einen Container, die vielleicht irgendwas Älteres hat, dann ist natürlich klar, dass es dann knallt an der Stelle.
Ja.
Und dann verstehe ich es schon. Aber jetzt so die meisten Distributionen, die jetzt wirklich eingesetzt werden zum Hosten und alles, was jetzt auf dem Markt ist, also auf dem normalen freien Markt, ist ja meistens ein Debian.
Ja.
Und da hast du ein Ruby und ein Python.
Eben. Und dann halt nur falls so ein schönes Brightbox-Package draufwerfen und dann kriegt man auch ein aktuelles Ruby.
Ja, seitdem ist das ja, also mit den Brightbox-Packages ist das ja extrem einfach geworden.
Ja. Ja, aber da treffen vielleicht auch Welten aufeinander, ne? Von irgendwie Dependencies vermeiden auf der einen Seite und Rubyisten, die irgendwie dreimal überlegen, ob sie Code selber schreiben oder vielleicht doch irgendwie was Erprobtes Existierendes verwenden.
Genau.
Also vielleicht ist das auch prinzipiell ein anderer Ansatz,
ja, auf jeden Fall
verfolgt wird.
Genau. Ich habe es jetzt so, also wir sind jetzt in dem Team, habe ich einen Kollegen, der halt auch genau die DevOps-Aufgaben übernimmt. Mit. Wir haben jetzt einfach einen Gem-File mit in unser Projekt reingeschmissen so und das ist eigentlich so der ganz normale Anfang wie jedes andere Softwareprojekt auch. Also wir haben halt einfach die Libraries, die wir benutzen und selbst wenn wir halt einfach nur ein paar Skripte haben, die sich darauf verlassen, dass es geladen ist, kannst du trotzdem halt dann Bundler verwenden und weißt halt auch genau, dass es bei dir so funktioniert wie beim Kollegen und nicht halt auseinanderfällt, weil du...
Ja, das habe ich auch mittlerweile angefangen. Also einfach immer einen Gem-File dazu werfen, wenn es irgendwas nicht Triviales ist. Und heute den Basti noch darauf hingewiesen, es gibt ja Bundle-Konsole, das heißt, du kriegst direkt einfach die IRB fertig mit deinem Bundle bereitgestellt. Ja, ist echt super praktisch. Also sich da irgendwie den Stress machen, das nicht zu tun, eigentlich keine Notwendigkeit.
Ich habe ja, jetzt kann ich mal in den Chat reinposten noch, das hatte ich auch mal das Vergnügen gehabt. Das war, wenn irgendjemand der Meinung ist, dass man halt auch das übertreiben kann mit der Bash oder mit Shell, Das Configure-Skript für einen Open LDAP.
In welchem Chat? Dazu muss man sagen,
also das ist wahrscheinlich der Open LDAP, der Moment, der Homeoffice Cologne Chat, in dem ich nicht mehr drin bin.
Ja, das kann gut sein. Da ist auch der Basti nicht mehr drin.
Moment, hier sind andere Hände.
Wollte gerade beitreten.
Ah, doch, jetzt. Und ich bin in einem Raum alleine wahrscheinlich.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass er auch ein bisschen leckt. Das ist der.
Ja, der leckt auf jeden
das
Fall.
Das ist der Jabber Conference Server, den wir vor, ich glaube, in der ersten Folge so erwähnt
haben. Nee, in der letzten Folge
haben wir es. War das?
Ist nicht ganz so reliable, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Müssen wir unseren Sysadmin vielleicht mal was aufsetzen lassen.
Wir müssen dann vielleicht auch mal auf IRC wechseln.
Also ich würde auch sagen, ich erschrecke manchmal, weil irgendwie dann plötzlich eine Chatnachricht von mir wieder irgendwie zurückkommt, die ich irgendwann vor ein paar Tagen losgeschickt habe und den Chat wieder auftaucht.
Wir schauen uns jetzt hier was schauen wir uns hier an? Ein Shell-Skript.
Ein Shell-Skript. Klick mal auf meinen Namen da am Beamer.
Ach du Scheiße.
Genau.
Der Scrollbalken bewegt sich ja gar nicht.
Genau.
Das ist halt,
ich hatte damit zu tun.
Das ist ein 26.352 Zeilen langes Shell-Skript.
Genau.
Das heißt,
also da ist einfach sehr viel Liebe hineingeflossen.
Das von dir, ja? Handgefertigt.
Genau. Also da haben halt einfach sehr viele Leute dran geklöppelt. Das ist halt das Configure-Skript für den Open LDAP. Und das ist halt nicht ohne Grund so lang. Das ist halt einfach so lang, weil es auf allen Plattformen funktionieren muss. Und wenn du jetzt mal so, das kommt mal in Zeile 40 zum Beispiel.
In Zeile 40. Da muss ich aber ganz
anfangen. Das ist für die Leute zu Hause ganz spannend, aber die können es auf ihren eigenen Geräten scrollen. Aber wir können mal den Kommentar auf Zeile 43 lesen. Printing a long string crashes Solaris 7. Also das heißt, der Crash in dem Solaris 7 ist halt hier der normale Workflow, der dafür sorgt, dass das Configure-Skript sich auf Solaris 7 halt anders verhält. Weil an der Stelle einfach das ganze Bildsystem auseinanderfällt. Das ist nicht meine tägliche Arbeit, aber das sind einfach so die Goldstücke, wo man dann denkt, okay, man kann es halt übertreiben.
Also andere Leute beschweren sich über Autoconf und irgendwelche anderen Bildsysteme und
genau. Also es ist wie gesagt.
Hab schon. Ah, okay.
Ja.
War 26 Tage. Das ist wirklich krass.
Genau. Und wie gesagt, das läuft halt auf allen Systemen durch, weil es ist halt für jedes System gibt es hier ein If.
Habt ihr da auch irgendwie so Unit-Tests für oder irgendwie sowas? Oder wie testet man das?
Das sowas kannst du nur Integrationstesten. Also du kannst halt hoffen, dass deine Compile-Optionen auf dem System dafür sorgen, dass am Ende der ganze Integrationstest durchläuft, weil.
Ach du Scheiße.
Also wie gesagt, halt wir drungen eine lange Zeile aus und hoffen, dass das System abstürzt und den nächsten Block rutscht, ist halt einfach
also,
schlecht.
Also ist auch so ein bisschen hoffen, dass das dann möglichst früh irgendwie dann sich aufhängt und nicht irgendwie
genau
lange durchläuft.
Genau, also in dem Fall ging es halt hauptsächlich darum, das Ding zu bauen und ein paar Compile-Optionen zu setzen, aber...
Du suchst jetzt nicht ernsthaft nach Unit-Test-Frameworks für Bash, oder?
Ja, das wäre doch schon mal interessant dann, ne?
Ja, doch.
Da gibt's das anscheinend. Also es gibt anscheinend. Also
wir waren doch gerade eben schon so weit, festzustellen, dass man solche Sachen auch ganz schön mit Ruby machen kann. Und jetzt suchst du ein Test-Framework dafür raus.
Ja, wenn man doch dann da so ein Skript hat. So man denn dann machen?
Ja.
Dann machst du nichts.
Genau.
Wahnsinn.
Also ich glaube wirklich, dass sowas kann man nicht wirklich Unit testen. Das ist einfach nur viel Spucke, viel Kleber.
Und das muss halt laufen am Ende.
Und
wenn es nicht mehr läuft, dann fängt man nochmal von vorne an.
Das machst du natürlich dann bei allem, was du in deiner DevOps-Tätigkeit tust. So mit Spucke und so und Shell-Skripten.
Du machst den Prototypen mit Spucke und Leim und ein bisschen Karton.
Ja.
Und dann guckst du dir so, ja, das sieht gut aus, so, das kann ich, also der erste Schritt ist immer Works on my Machine, also das heißt, ich baue was so lange, bis es bei mir auf meinem System plausibel und reproduzierbar ist und dann kommt das Ding auf den Jenkins. Also es ist halt wirklich so, am Anfang war es so ein bisschen eine Parole, so automatisieren, aber ich kann die Order nachstellen, sobald wir sind zu zweit nur jetzt wirklich die aktiv auch in diesem Repository arbeiten, aber sobald wir es nicht automatisieren, fällt es uns innerhalb von 2 Wochen auf die Füße, weil du hast irgendwann mal einen Gem von Hand installiert auf irgendeinem System und
weiß es nicht mehr.
Nächste Woche gibt es einen Crash, schnell einen neuen Server aufgesetzt und ach, was war denn noch, was wir dann irgendwann mal gemacht hatten, damit wir an dieser Stelle noch. Und der Kollege ist natürlich auch ein sehr großer Verfechter, also der kommt, da kam er am ersten Tag, in dem ich ihn getroffen hatte, mit einem Vorderbuch unter dem Arm rein. Also wirklich ist halt richtig schönes, testgetriebenes Admin-Dasein eigentlich.
Okay,
also sobald
cool.
bei uns halt irgendwas am Jenkins rot wird, ist es halt für uns dann halt ein Admin-Job und genauso haben die Entwickler ihre Jenkins-Build-Jobs, die halt Projekte bauen.
Okay.
Und genau, auf unserer Seite sind es halt einfach Systemintegration, also du rollst halt ein System testweise aus oder wir selber haben auch für unsere Infrastruktur halt Branches, das heißt, du hast halt einen schnellen Branch, der halt sich den Anforderungen von den Entwicklern anpasst und du hast halt einen Branch, der halt schon in einem ausgereifteren System halt nur deployed wird, sodass du halt dann auch wirklich halt in das nächste System reinmergst, dass du halt weißt, was du halt jetzt anwendest, weil es ab einer gewissen Anzahl an Maschinen ist es halt einfach nicht mehr übersichtlich. Du kannst dann halt merken, was du irgendwann mal gemacht hast oder du kannst so tolle Sachen wie CSSH verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt.
Nee.
Google danach, also nach CSSH und schau dir die Bilder an.
Das ist aber nicht dieses Multiterminal-Ding, oder?
Doch, Cluster-SSH.
Genau, Images und das, dann Images, wird dir Angst. Images,
okay.
Ja, doch, genau. Das, ist das nicht das, was man in iTerm so eingebaut hat?
Genau.
Oh, ich nehme mal hier da. Oh, was ist denn besonders?
Also wer sich mal ein bisschen was mit CSSH Screenshots zusammen googeln möchte, das ist halt die Alternative dazu, das zu automatisieren. Also wir sehen jetzt gerade so ein Cluster aus 25 Root Shells und einer Steuerkonsole. Und das, was man unten eingibt, wird dann halt 20 Mal hoffentlich übertragen.
Ja.
Das kann man machen. Das möchte ich, aber ich möchte nicht in der Nähe stehen, wenn sowas halt in die Hose geht.
Ich sehe das auch regelmäßig, ja. Leider.
Ja, doch, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, in iTerm ist das ja drin, aber ich benutze das hauptsächlich, um alle Terminals, alle Splits in einem Tab gleichzeitig irgendwie zu clearen. Das ist dann auch schon.
Ja. Okay, das ist sei gestattet, aber das ist ja so der Standard DevOps-Spruch, worst mistake always happens in batch. Also es ist halt so, wenn dir irgendwas passiert, dann in so einer Cluster-Shell und dann gibt es auch meistens Tränen.
Genau, ja, das glaube ich. Gibt es da nicht auch so eine DevOps-Reaction zu?
Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich so, ja.
Wenn nicht, dann muss es eine geben.
Genau, deswegen, also bei uns ist mittlerweile so, also auch mit, egal mit wem ich spreche, jeder, der im Bereich automatisiert was machen möchte, der hat ein Set an Bootstrap-Skripten, die so ein System ein bisschen auf die Beine kriegen oder die vielleicht auch schon irgendwie Images erstellen und ab dort wirst du es halt automatisieren. Egal, ob du jetzt Chef oder Puppet oder eigene Skripte dafür verwendest, aber du willst halt einfach nur so ein System bis zu einer gewissen Laufzeit bekommen und wenn es irgendwann seltsam wird, wirst du es wegschmeißen und neu provisionieren, weil lohnt sich gar nicht. Die Hardware ist so billig geworden.
Und du benutzt sowohl als auch von Chef,
Puppet? Nee, ich habe bisher wirklich nur Puppet gemacht, einfach aus dem einen Grund, weil damals zu dem Zeitpunkt, als ich es ausprobieren wollte, Chef kaputt war. Und also beziehungsweise nicht Chef, sondern die Wankel-Integration von Chef war kaputt. Also habe ich angefangen, mir Puppet anzueignen, bin da mittlerweile auch irgendwie seit 4, 5 Jahren dran kleben geblieben. So. Und ich glaube, es sind beides gute Tools für den Job. Also
beide haben ihre Macken und beide. Aber man will auf jeden Fall irgendeins verwenden.
Genau, ich würde mir, glaube ich, auch mal ein Chefprojekt wünschen, einfach damit ich halt weiß, okay, ja, da gibt es diese Probleme, weil das größte Problem an Puppet ist wahrscheinlich die Dokumentation, weil die dich halt immer auf den Fall
schauen. Da macht er keine Hoffnung, obwohl bei Chef, da ist in letzter Zeit, die haben so ein neues Dokumentationsprojekt gestartet, oh ja, da passiert viel. Aber bei Chef ist auf jeden Fall Schmerzfaktor Nummer eins, dieser uralte Server, den die mitliefern, das ist ganz bitter.
Und halt, ja, also
die Server-Software ist einfach, die funktioniert nicht mehr richtig.
Achso, du meinst jetzt für das Backoffice-GUI-Interface?
Ja, oder? Dieses ganze Teil und das ist ja noch eine MERP-Anwendung, die das gibt's gar nicht mehr, die Software, die verwenden. Und da heute noch drüber gesprochen, warum das nicht mal geändert wird.
Ja,
aber Dokumentation.
Aber Dokumentation ist halt, also das ist halt echt auch ein Knackpunkt, weil ich kenne jetzt Puppet nicht, aber ich würde mal annehmen, dass die Lernkurve da auch jetzt nicht ganz so ohne ist. Ich meine, es ist ein kompliziertes Problem, das du da irgendwie mit lösen möchtest und das in Kombination mit, man muss wissen, wie man googelt, so um die Antworten zu finden.
Ja, man muss vor allen Dingen wissen, wie man die Google-Ergebnisse zu bewerten hat.
Ja, genau.
Und das führt dann auch immer wieder ein bisschen zu Frust. Ne? Wobei also meistens, wenn Leute dann genug Biss haben und das dann ein paar Stunden durchhalten, dann sind sie am Ende dann doch immer begeistert.
Ja, also wichtig ist ja dann auch von so einer, ne, dieses irgendwie läuft irgendwie, das dann nochmal zu überarbeiten und sauber abzuschließen. Nicht so eine, so eine wackelige Geschichte da irgendwie dann zu haben, die dann beim nächsten Durchlauf irgendwie dir auf die Füße fällt.
Ja.
Ja, es ist schon eine schwierige Geschichte. Aber gestern noch eine Interviewsituation gehabt und da hat mir dann doch einer gesagt, nö, das lohnt sich, der Aufwand wird sich nicht lohnen bei Ihnen. Sie haben nur 130 Server und das ist...
einen sehr robusten Admin wahrscheinlich.
Genau, nö, Automatisierung machen Sie nicht. Das ist alles, alles komplett Custom. Das lohnt sich nicht.
Erstaunlich. Ja, also wahrscheinlich ist es halt so eine, auch so eine Einstellung, die man in Unternehmen trifft, die halt einfach einen Admin schon irgendwie in die Infrastruktur integriert haben, also der halt da auch nicht mehr weggehen wird aus der Firma.
Ja.
Und
aber wenn, also einer, der 130 Server administriert, da bist du aber schon, da darf ja nicht viel schief gehen, ne? Also so für den Daily Operations bist du ja dann schon mehr als beschäftigt.
Ja, das war noch, also es war nicht nur einer anscheinend. Also dann
aber
hat einen eher dubiosen Eindruck.
Ja. Naja, das stimmt. Das ist dann so, wo diese Welten so aufeinanderprallen. Also ich kenne es ja auch aus dem, wenn wir jetzt so beratend tätig sind, so dann wenn wir das schon oft gehört, dass halt einfach die Admins Angst davor haben, ersetzt zu werden. So. Das ist ja diese Urangst, dass halt plötzlich die Entwickler womöglich sogar noch irgendwie Root-Zugriff auf die Maschinen deployen, bekommen.
Mein Gott.
Deployen dürfen, ach du liebe Güte. Das ist ja so das Grundproblem. Und entweder hast du halt einen Admin dabei, der das cool findet, der auch halt sich dafür interessiert und ohnehin schon so ein bisschen noch Fahrt hat, oder du hast halt einen Admin, der halt möglichst dafür sorgt, dass halt sein Job gefestigt wird.
Ja, vor allen Dingen muss man ja erkennen, dass es nicht den Admin überflüssig macht,
genau,
sondern einfach auch er kann sich, wie warum Entwickler halt auch Frameworks verwenden, sich einfach aufs Wesentliche anfangen zu konzentrieren.
Genau. Also es ist wirklich so, es ist für mich pure Faulheit, einfach zu sagen, so ich habe teilweise für Installationen, wo ich nur einen Code-Stand deployen muss und irgendwann mal gucken muss, habe ich einen Jenkins aufgesetzt, einfach nur, dass ich halt von unterwegs aus mal Play drücken kann und dann ein Deployment fahren kann. Und das ist halt einfach pure Faulheit, sorgt aber dafür, dass ich ruhig schlafen kann.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Und bei anderen Unternehmen war es jetzt meistens so, dass die halt zu klein sind, um einen Admin zu beschäftigen. Und dann kann ich denen weiterhelfen, weil ich sage halt, okay, wenn wir zusammen anfangen und ihr auch ordentlich mitbaut gleich, so, dann ziehen wir zusammen den Stand hoch. Ihr kriegt eine Wakefield-Installation, ihr könnt die mit Puppet provisionieren. Habt dann halt virtuelle Maschinen für eure Entwickler und der gleiche Softwarestand ist auch gleich dann in der Stage und in der Testumgebung und in der Production drin. Und für die bedeutet das einfach also, die können sich eine komplette Admin-Stelle sparen und können in der Testumgebung schon ein Live-Setup fahren.
Ja.
Und jeder darf deployen, weil er kann nichts kaputt machen dabei.
Was würdest du sagen, bis wohin das so skaliert?
Ich glaube, das skaliert mit. Also das heißt, egal wie groß dein Unternehmen ist, im Endeffekt hängt es entweder an einer Person oder an einem Tool. Also du kannst, glaube ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, es gibt Unternehmen, die groß genug sind, als dass es Leute gibt, die dann nicht mehr alle Komponenten kennen und nicht mehr alle Maschinen kennen. Aber wenn du in einem Team dafür sorgen kannst, dass jeder, der an der Software mitbaut, auch bis zu einer gewissen Stufe deployen kann, dann stellst du zumindest sicher, dass halt jeder auch dahinter steht. Also jemand, der halt Freitagnachmittag noch gerne ein Live-Deployment macht, der ist halt einfach in einer völlig ruhigen Lage drin. Also das ist ja der Zustand, den du haben möchtest. Also du möchtest ja nicht irgendwie Donnerstag deployen und dann samstags immer noch im Büro sitzen, sondern du möchtest ja in aller Ruhe freitags noch deine Features fertig machen und mir wegen um 3 noch ein Deployment anstoßen, um 4 ein grünes Licht kriegen und dann um 5 nach Hause gehen.
Ja.
Und sowas skaliert ja. Sowas lässt sich ja auch gut vermarkten eigentlich, weil du hast halt keine traurigen Gesichter am Montag, weil alle irgendwie am Sonntag noch was restoren mussten, sondern du hast halt entspannte Leute in deinem Büro sitzen.
Aber diese Grundpegel, den man schaffen muss, das muss halt erstmal da sein, ne? Und den nachträglich dann einzuführen, ist ja wie so oft nicht ganz so schmerzfrei wahrscheinlich. Also das einfach von Anfang an mitzuziehen.
Sowas, genau. Oder halt auch, oder auch zu sagen, so man baut es von dem, was es schon gibt, zurück. Also man fängt es nicht an, halt den kompletten Stack der Entwickler umzuschmeißen und dafür zu sorgen, dass die jetzt erstmal alle 2 Wochen nicht arbeiten können, sondern man fängt halt an, mit ganz einfachen, so ein paar Sensor-Tests irgendwie zu sagen, okay, deine Seite steht noch, die reagiert noch in dieser Zeit, du hast so und so man zum letzten Mal deployed, sorgt man für so ein bisschen Sicherheit, so dann fängt man langsam an, mal diesen Deployment-Prozess zu überdenken, so, ihr werdet halt nicht mal euren Master rausschieben, ungetestet, sondern wir machen halt mal einen Branch.
Ja.
Das ist nämlich auch schön so und ihr müsst auch nicht mehr Angst vor Merchen haben, weil es ist jetzt halt irgendwie nicht mehr Subversion, wo ihr immer alles gleich kaputt macht und so, sondern ihr könnt hier erstmal üben, ihr könnt sogar irgendwie schon merchen und trotzdem weinen die anderen nicht. Und dann sorgt man erstmal dafür, dass so ein bisschen diese Spannung rauskommt aus diesem großen Deployment, weil wie gesagt, je mehr du deployst, desto sicherer wirst du, und wenn du halt jeden Tag deployst, bist du sicherer, als wenn du einmal im Monat deployst.
Und ja, das ist immer so eine riesige Zeremonie nach sich ziehen.
Genau, genau. Und halt öfters kleine Häppchen deployen, irgendwie dafür so sorgen, dass man auch zurückrollen kann. Und sowas kann man ja auch in der bestehenden Infrastruktur schon einführen. Also man kann ja sowas, ohne jetzt irgendwie alle dabei zu blockieren, umsetzen schon.
Ja, das stimmt. Ja klar, vor allem wenn man dann jemanden hat, der irgendwie sich da mit viel Erfahrung dran setzen kann und das
genau
einzieht.
Genau. Und das ist eigentlich auch nur so wirklich persönliche Ruhe dabei. Also ich habe schon oft irgendwie Sachen zum ersten Mal gemacht und wenn man dabei dann nicht gleich in Panik verfällt, dann wird auch alles irgendwie gut
damit. Ja, ja, so genau. Gemerkt,
so. Also es gibt immer so ein erstes Mal und es gibt immer mal irgendwie eine kurze Downtime, aber in Panik bringt dich dann auch nicht weiter. So. Nee.
Der Ausdruck Don't Panic ist auch hier gültig.
Genau.
Tja, ja, aber das ist eigentlich, zeigt eigentlich ganz gut, dass man jemanden dabei haben möchte, der da entsprechende Erfahrung hat und da die Ruhe einfach aus der Erfahrung aufschöpfen kann. Weil wenn es dann irgendwie das Team dann so komplett von alleine, dann stehen dann halt doch alle vor der Frage, ist das jetzt optimal, machen wir dann auch nicht mehr das, und alle sind sich so ein bisschen unsicher. Und wenn man dann
alle wieder von null anfangen bei der Lernkurve, bei diesen ganzen Systemen und den Best Practices und so. Und
das ist aber auch ein bisschen dann ein bisschen Social Engineering, halt einfach zu sagen, halt, also das ist ein Job, den ich auch gerne mache, ist halt einfach so mit den PMs und mit den POs zu kommunizieren und eben halt diese Angst, so dieses typische, wir müssen alles neu machen, Gefühl den Leuten wegzunehmen, weil egal, in welchem Projekt ihr schon gearbeitet habt, die wird irgendwann sicherlich auch irgendwie so dieses so, das müsste man eigentlich alles neu machen,
Gefühl gehabt. Und sobald das man ist immer so eine schlechte Idee irgendwie.
Genau, genau. Und wenn du jetzt in ein Projekt reinkommst, was du nicht selbst geschrieben hast, wo schon irgendwie, also stell dir vor, du hast ein Projekt an die Backe bekommen, was vorher zwei Agenturen versaut haben und was immer noch live ist und was wahnsinnig Schmerzen macht beim Deployen. Und da sollst du jetzt halt den Projektmanager glücklich machen in erster Zeit, weil der in erster Linie, und das ist ja der Job dabei, halt nicht zu sagen, ich mache das jetzt mal, aber eigentlich müsste man das alles neu machen. Und das hat derjenige gemacht, der ist schon lange weggegangen und es gibt keine Dokumentation und es ist noch in einem Version von letztem Jahr oder vom letzten Jahrzehnt geschrieben worden, und dann muss man gegen dieses Gefühl mal ankämpfen, dass man alles neu
vorn. Ja, ich bin auch kein Fan von, weil also in dem, was da ist, ist ja viel Gelerntes auch drin, und dann das alles wegzuwerfen und also man übernimmt sich dann oft ja mit dieser Vorstellung, ich mache alles neu, dann wird alles besser.
Genau.
Aber aus dem, was dann da passiert ist, lernt man dann ja nicht, oder das Gelernte nimmt man nicht mit, und dann ist dann nachher doch nicht alles besser. Nee, deswegen, ja, ist das ein ganz guter Ansatz. Ja, aber ich glaube, zusammenfassend kann man dazu sagen, wenn man das haben möchte, dann ist eine gute Idee, sich jemanden zu suchen, vielleicht den Bascht, der einen da unterstützt, das bei sich aufzuziehen.
Man sieht nicht, dass ich beide Daumen hochhalte gerade.
Ja. Ja, sowas ist auf jeden Fall zu empfehlen. Sich irgendwie dann zwischendurch einfach mal so einen externen dazu zu holen, der so ein bisschen der so externe Ruhe irgendwie ins Team bringt. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wo dann das Team, also man möchte eigentlich in die richtige Richtung, aber die allgemeine Unsicherheit ist da, und wenn dann einfach jemand kommt, der sagt, Jungs, ich habe das schon 1000 Mal gemacht, das geht so und so und ist alles nicht so schlimm, dann hilft das ungemein. Das da Vertrauen aufzubauen. Ja. Coole Sache.
Ja.
Dann haben wir da noch ein bisschen Nachtrag zum letzten Mal.
Wollt ihr noch was trinken?
Ja, eine Mate wäre, glaube ich. Eine
Mate, dann schläfst du doch nicht, Basti.
Nee, ich habe da kein Problem mit.
Ach so.
Ja, nur so ein kleines Randdingens. Diese EM-Skripten MRuby nach JavaScript-Kompiliergeschichte hat jetzt einen offiziellen Namen. Nee, eine Mate, bitte.
Wirklich eine Mate?
Ja.
Hart.
Genau, also das hieß, ich meine, es hieß MRuby WebIRB oder so hieß es vorher. Das heißt jetzt einfach nur noch WebRuby.
Okay.
Und gibt halt ein neues, das Repo ist halt umgezogen und ist aber, soweit ich weiß, so feature-technisch halt noch mehr oder weniger unverändert, aber hat jetzt halt so einen schönen Namen bekommen.
Okay.
Um mit MRuby ein bisschen rumzuspielen im Browser, werden wir dann noch verlinken.
Cool. Genau. Ja, und dann weil wir eben bei die Rubyisten ziehen sich ja gerne mal Tools irgendwie dazu. Heute habe ich zufällig Facets entdeckt, Ruby Facets. Ich weiß nicht, also der Basti kannte es nicht. Wie ist es mit dir, Bascht?
Nee.
Ja, es ist irgendwie, also es ist von RubyWorks, also github.com RubyWorks. Und ich lese nochmal gerade vor, was da oben drin stand. All your base are belong to Ruby. So die Hauptüberschrift. Und Ruby Facets is a premium collection of general purpose method extensions and standard editions for the Ruby programming language.
Eine Standard Lib oder was ist das?
Genau, ein Standard Lib. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, ist das nicht schon Active Support? und auf den ersten Blick waren auf, ich weiß, ich habe es heute nur wirklich per Zufall im Code gesehen. Ich sage auch gleich, an welcher Stelle oder wodurch. Es ist irgendwie, ist irgendwie eine weitere Utility-Bibliothek. Wenn man sich das hier oben anguckt, ist jetzt auch nicht so oft geforkt oder gewatcht oder gestarrt. Und auch bei Ruby Tools ist es eher ziemlich weit abgeschlagen.
Was macht RubyWorks?
Was zu RubyWorks
ist,
das habe ich gar nicht. Habe ich nicht
nachgeschaut. Mir überhaupt gar nichts. Klingt gut, aber.
RubyWorks, github.com, ANSI 1.3.0.
Ja,
okay.
Keine Ahnung, sag mir nichts.
Immer Dinge.
Hast du denn jetzt irgendwas Sinnvolles jetzt mit Facets gemacht?
Nee, ich habe damit nichts gemacht. Ich habe es heute nur zufällig im Code gesehen, über eine Anweisung, über die ich gestolpert bin. Und bin dann darüber gestolpert. Da wurde Facets/Boolean required, was dir die Möglichkeit gibt, toB aufzurufen. Anscheinend gibt es Leute, die mögen Boolean lieber als True und False Class oder True Class und False Class. Und dieses toB habe ich dann im Code nachgeschaut, macht dann aus so Sachen wie dem Yes-String, also einem String, wo Yes drin steht, True. Ob man das jetzt einfach so bei sich reinziehen möchte, weiß ich nicht, aber da bin ich auf jeden Fall an der Stelle drüber gestolpert.
Solange sie nicht hier den Equal von String überschreiben und dann den String Yes gleichgleichen.
True? Nee, das nicht. Also es war wirklich dann, dass man toB aufrufen kann.
Aber es ist schon mehr als Syntaktik-Schocker. Es ist wirklich eine Lib auch mit.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also komplett Lib und man kann das auch total modular requiren bei sich und nur Teile davon. Und ist,
ja. Du musst jetzt spontan an, ich weiß nicht, kennt ihr Zucker?
Die Lib? Ja, die ist mir dann bei der Ruby Toolbox, die steht ein bisschen weiter oben in der Liste als Facets.
Ja, da bin ich heute drüber gestolpert. So, die ist ja von dem Jan aus Berlin auch.
Gebaut. Okay. Ja, da gibt es also auf jeden Fall Alternativen zu Active Support, falls jemand das aus irgendeinem Grund nicht verwenden will.
Ja, es ist, ich müsste eigentlich da mal, müsste mir das mal, mal so drüber scrollen, was die so anbieten, weil ich vermisse erstaunlich wenig, wenn ich Active Support drin habe und ich habe eigentlich überall Active Support drin.
Ja.
Also es passiert mir relativ
selten. Deswegen vermisst du ja auch nichts, weil du überall.
Ja, aber also ne, wenn du halt sowieso dich in der Rails-Umgebung befindest, dann ist halt Active Support da und ich mittlerweile denke ich auch gar nicht mehr groß drüber nach, wenn ich nicht Rails-Anwendungen habe, Active Support ist halt trotzdem da. Ich habe selten das, also die Ruby Standard Library bietet ja schon unendlich viel Kram und das, was dann fehlt, bietet normalerweise Active Support noch oben drauf. Also für mich zumindest, ich habe ganz selten dieses Bedürfnis. Ich hätte jetzt da noch gerne so einen generischen Helper, der mir jetzt noch das und das tut.
Nee, also das
muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
bei ganz vielen Skripten packe ich einfach Active Support dazu. Also ich habe einen Kunden, da ist viel mit so datumsbasierten Sachen und das ist ja super. Also den String Name, to date und man hat ein Datumsobjekt. Also
einfach dazu. Gibt es da einen Schwellwert, wo du sagst, so jetzt ab dem Punkt nehme ich dann Active Support? Ich hatte letztens so das Ding, ich wollte einen Satz bauen, Strings mit Komma konkatenieren und halt das und hinzufügen, sodass man halt eine Aufzählung hat.
Ja.
Wenn es halt mehr als zwei sind, soll halt Komma, Komma und, mehr als drei, Komma, Komma, Komma und so weiter. Das waren, glaube ich, irgendwie 10 Zeilen in Active Support und ich dachte jetzt, okay, jetzt nehme ich irgendwie das ganze Active Support Gem mit rein, nur irgendwie diese eine Methode zu bekommen.
Ja, aber das mache ich im Grunde so. Also wenn ich jetzt irgendwie so Command Line Tools mir schreibe, so gerade so mit File-Handling und dann so Underscoring, dann wird einfach Active Support geladen, weil es mir dann einfach zu doof ist. Funktioniert dann einfach. Sobald ich die erste Funktion brauche, wo ich weiß, die gibt es in Active Support, einfach fertig, dann wird es halt required.
Ja, weil, also ich meine, auf unserem System ist Active Support sowieso da. Das heißt, also es ist halt entweder schon global irgendwie installiert oder selbst wenn du das dann halt über deinen Gem-File hast, weil du irgendwie mehrere Skripte irgendwie in einem Ordner zusammensammelst, dann ist es halt auch sofort da und wir deployen nur auf Systeme, wo wahrscheinlich sowieso auch Active Support eh schon am Start ist. Und wenn man jetzt dann nicht. Nein, ich mache das eigentlich genauso. Also,
ja, und das macht es halt auch gleichzeitig nicht langsam, ne?
Nee, also
RAID-Startup-Zeit ist nicht langsam wegen Active Support.
Nee. Das stimmt schon.
Ich plugge mal meinen eigenen Use Case hier dafür.
Ich denke mal, dass man sich vielleicht dabei inspirieren lassen kann, was es denn dann noch so gibt, ne? Also was es für unter Umständen weitere Core-Extensions von anderen Sammlungen sozusagen noch gibt, um vielleicht Kano, vielleicht kann man sich da ein bisschen von inspirieren lassen.
Genau. Ja, ich habe jetzt gerade meinen eigenen Use Case hier geplagt, weil ich hatte irgendwann mal so die Idee, ich muss irgendwie hasbin.in registrieren, um damit irgendwie blöde Domain-Wortspiele zu machen. Und so.
Nicht schlecht.
Und dann irgendwann.
Nicht schlecht.
Genau, gibt es jetzt bash.hasbin.in/Leipzig zum Beispiel, sodass ich einfach sagen kann, ich war schon in Leipzig. Ich muss es irgendwann mal auf Public klicken im GitHub, sodass dann irgendwie die anderen Leute auch noch ihre Sachen mit rein tun können.
Ja, sehr gerne. Das ist cool.
Genau. Aber cool. Das war jetzt bei der Use Case. Ich wollte einfach Städte mit Kommas konkatenieren und halt dieses Und hinzufügen. Und ich dachte, okay, dieses kann ich entweder jetzt.
Kann ja so schwer sein, ne?
Jetzt kann ja nicht so schwer sein, okay, aber bis dann alle Use Cases sind, hat und halt noch ein If drin und dann verwendet man irgendwann noch woanders und dann dachte, okay, jetzt nehme ich einfach Active Support.
Da ist es einfach getestet und alles ist gut.
Ja. Aber diese gleiche Frage hatten wir ja auch auf der Ruby-User Group mehr oder weniger gestellt und bis auf. Oh Gott, erinnere ich mich jetzt falsch? Also es waren doch
keine
schon...
Namen.
Nee, keine Namen nicht, aber...
Also gefühlt war es die Mehrheit, die auch gesagt hat, sie ziehen einfach Active Support mit rein.
Genau, und nur wenige, die sagen so wegen so einer Methode nicht oder sowas in der Richtung.
Und gerade seit Active Support 3 ist es ja dann auch echt sehr selektiv.
Also man kann natürlich schon sagen, okay, man macht jetzt nur Active Support 3x, ne, um nicht jetzt zu sehr... Also wenn man jetzt wirklich weiß, man benutzt halt Sachen, die halt schon ewig da rumliegen, dass man sich dann jetzt nicht zu sehr auf die aktuellste Version pinnt, falls es da halt irgendwie Konflikte gibt mit was weiß ich, ne, was man dann sich noch, sonst noch so reinzieht. Aber ansonsten rein und ab dafür.
Genau.
Genau. Und haben wir doch vielleicht nur so eine ganz schöne Überleitung, ne? Von Active Support zu dem kleinen Nachtrag hier unten.
Zu welchem Nachtrag? Achso, zu dem Security.
Ja,
oh mein Gott, Security Fixes.
More Fixes.
Ja, genau. Es
ist
war
es,
ja
ist sogar, es immer noch kaputt?
Nee, jetzt ja nicht mehr. Jetzt ist ja jetzt alles
alles gut. Alles safe and sound.
Wenn ich mich recht entsinne, war das ja irgendwie ein Tag nach der letzten Aufnahme oder zwei Tage oder so, wo direkt die nächste Runde Patch Releases rausgekommen ist für Rails.
Ja.
Diesmal sogar für die 2.3er ja auch noch.
Genau.
Also, das war ja bei der SQL-Injection ja nicht der Fall.
Genau, aber in dem Fall haben sie es gemacht, weil es da ja auch dieser fiese YAML-Code-Injection-Bug war,
genau.
Der seit 6 Jahren da rumdümpelt.
Ja, wohl die beiden CVEs, oh Gott, werden wir entsprechend noch verlinken. Kann man sich, also die Change-Sets sind auch jetzt nicht so mega groß. Also bei dem einen geht es halt vor allem darum, irgendwie Neil irgendwie rauszuschmeißen aus den gepassten Ergebnissen, bevor man das irgendwie weiterreicht. Den anderen habe ich mir gar nicht genau angeguckt, was.
Das war, wenn du XML annimmst und in dem XML YAML verpackst, dann kannst du halt Code injection.
Genau. Machen. Und wie war das der Felix, wie er das auf der Cologne-API festgestellt hatte, dass wenn man es nicht explizit ausmacht, dann nimmt deine Rails-App auch XML entgegen.
Ja.
Und damit ist man natürlich dann tendenziell auch angreifbar gewesen oder immer noch angreifbar, sofern man es nicht geupdatet hat. Und allein schon die Tatsache, dass sie halt bis 2.3 runtergegangen sind, sagt halt, das ist... mega, mega critical.
Ja. Und selbst wenn man es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht aktualisieren konnte, dann gab es halt sehr einfache Fixes, die man in seine Initializer eintragen konnte, die einfach dafür sorgen, dass es...
Das war deswegen nicht sogar GitHub down? Haben die da nicht sogar so ein...
Oh.
Ich meine so GitHub und irgendwie...
Nee, Ruby James hat auf jeden Fall gestrauchelt zwischendurch.
Ja, genau, alle schnell Update. Ja. Nee, also das sollen wir dann auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, dann weiter in der Rails-Welt habe ich vor kurzem gefunden Draper. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, also ich kannte es nicht, ist jetzt aber schon auch in einer aktuelleren Version. ich glaube Version 2.0, ich weiß gar nicht genau.
Ah, das habe ich auf dem Eurocamp gesehen.
Und das sah auf jeden Fall ganz
cool aus. Da kannst du ja was dazu erzählen, weil ich kenne es nämlich nicht.
Nee, ich habe nur Steve Klapnick gesehen, wie er es vorgestellt hat und dann schließlich sind wir Fahrrad gefahren.
Ah, okay.
Das habe ich in besserer Erinnerung.
Ich habe es auf jeden Fall mal kurz überflogen und sind Decorator, also View Models for Rails. Und was passiert? Man kann im Grunde seine Models mit so einem View-Model dekorieren und view-spezifische Methoden halt in diese Decorator packen, um dann so diese prozeduralen View-Helper, die man dann anhäuft, irgendwie zu vermeiden. Mhm. Und das ist halt vor allen Dingen interessant, wenn man ja irgendwelche Models, die so datenbanknah sind, dekorieren möchte.
Ich meine, Models, die datenbanknah sind.
Ja, also grundsätzlich kannst du jetzt sowieso immer hingehen. Das hatte ja Ryan Bates auch schon vor Anno dazu mal in welchen Screencast gezeigt, dass du dir komplett neue Models, die sowieso nur für die View relevant sind, um irgendwelche Strukturen da aufzubauen. Er hatte damals dieses Beispiel mit diesen Rating Stars da gemacht. Also es ist ja völlig unabhängig von allem anderen. Aber jetzt das Beispiel bei Draper ist eben so ein Artikel und da muss irgendwie der Publication Status ausgegeben werden. Ja, und das packt er dann halt nicht in irgendeinen View-Helper, sondern in eine Klasse verpackt. Und dann muss man nicht irgendwie das Model dahin übergeben, sondern kann das einfach ganz wunderschön objektorientiert und nicht prozedural.
Ja, sieht auf jeden Fall nach einer sehr umfangreichen README aus. Also ich kannte das jetzt bisher nicht.
Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, um so seinen View-Code, glaube ich, ein bisschen schicker hinzukriegen, ein bisschen aufgeräumter zu haben.
Ja, jetzt, wo der Dirk seine Leidenschaft zum Frontend entdeckt hat.
Nee. Wollen wir mal nicht übertreiben. Ich fand es nur interessant, weil es ist immer auf jeden Fall ein Problem gewesen. Bitte?
Guck mal in den Chat, wollte ich sagen. So,
guck mal in den Chat. Ich mache wahrscheinlich was.
Nee, ich mache nichts.
Ich hatte eben das Mikrofon nicht ganz richtig. Naja, was haben wir dann? Dann habe ich hier heute gefunden, Gary Bernard.
Ein Tweet rausgehauen
und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr bezeichnend. How do we stop our Rails apps from being so horrible when they grow up?
Ja.
Ist ein Talk-Proposal, das er gerade reviewed.
Für welche Konferenz?
Bitte?
Für welche Konferenz?
Es ist mir nicht ganz klar geworden, für welche Konferenz. Und Talk natürlich, also wer das gemacht hat, hat er auch nicht gesagt, weil es eigentlich theoretisch anonym ist. Er hat sich irgendwie trotzdem alle rausgefunden. aber ja, das ist... nur so, dass es, was mir heute aufgefallen ist, ist sicherlich nochmal Bestandteil weiterer Stammtisch.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein Problem.
Ja.
Gut, das so für Rails war es das eigentlich auch dann. So, was haben wir denn sonst noch?
Haben wir noch Themen?
Wir haben auf jeden Fall noch, also Themen grundsätzlich ja immer ohne Ende. Dann eben, ganz kurz vor Start der Sendung, ist was über Twitter reingekommen, hatte die Liane von RailsLove getwittert, hackdesign.org, Design Courses für Hacker,
was ich
sehr cool fand, weil wir dahin im Homeoffice bei uns ja kein einziger Designer sitzt und alle immer daran kranken, dass sie irgendwie nichts Gescheites auf die Reise kriegen, was irgendwie nach was aussieht, kann man sich da, soweit ich das sehen konnte, irgendwie kostenlos, meldet man sich per E-Mail an und kriegt dann irgendwelche Design Kurse zugeschickt, die man dann an seinem Projekt irgendwie lösen soll. Sah auf jeden Fall ganz cool aus. Und wenn die Liane das vertwittert, dann hat das eigentlich auch immer Hand und Fuß. Ja, das nur so als kleiner Einschub. Dann zum Abschluss vielleicht noch so, was Events angeht. So in Köln und Umgebung. Ja, allen voran, Cologne RB hat sich letzte Woche jetzt das erste Mal im neuen Jahr getroffen.
Und das letzte Mal im Kovoko. Also zumindest in Deutz.
Das Kovoko wird da weiter existieren, aber nicht in der Gasmotorenfabrik so rum. Ja,
genau.
Ja, auf jeden Fall haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendwie auch weiter Themen haben und haben eine sehr umfangreiche Themenliste zusammengestellt. Den Link packen wir in die Shownotes und jeder, der irgendwie Interesse hat, kann sich da ein Thema rauspicken und eins vorbereiten mit einem Terminvorschlag oder auch neue.
Da stehen ja sogar schon Namen dran teilweise, das ist gefährlich.
Ja, da waren einige sehr eifrig.
Mhm. Genau.
Ja, also wer Interesse hat, einen Talk vorzubereiten und bisher nie wusste, was er konkret machen möchte und sich in ein Thema einarbeiten will, das sind auf jeden Fall, ist eine Sammlung von Themen, die wo Interesse bekundet wurde.
Genau. Und ihr solltet dabei irgendwie keine Angst haben, dass euch da jemand irgendwie zerreißt oder ja, böse angeschaut werdet.
Auf gar keinen Fall. Nee. Ist alles, ist es sehr, sehr liebevoll.
Also ich fand das ja auch relativ cool, dass der diesen Talk, den Dirk und ich gemacht haben, so mehr so über, naja, wie heißt das?
Ruby Idioms in Best Practices.
Genau, also sehr, sehr, ja, also Einsteigersachen eigentlich, ne?
Ja.
Mehr oder weniger gemacht, aus einem anderen Kontext verwendet und dann nochmal.
Ja, vielleicht dazu noch als Hintergrund für die Leute, die es nicht wissen: Der Basti und ich halten auf der Colonna B regelmäßig die Ruby is Magic Show ab und da zeigen wir normalerweise so abgedrehten Ruby-Scheiß, entweder nie verwendet oder nie verwenden möchte, der aber trotzdem irgendwie geht.
Oder den man ständig verwendet und man es gar nicht weiß,
genau, dass
man ihn verwendet.
Irgendeine Mischung daraus.
Aber ich war auf jeden Fall so ein bisschen, wird denn dieser Talk überhaupt, also wie kommt der denn überhaupt an? Weil, wie gesagt, der halt eigentlich für eine andere Zielgruppe ursprünglich mal war und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir noch ein paar mehr Ponys rein und dann können wir den abends dann auch noch mal benutzen. Aber ich fand das eigentlich relativ schön, also auch was jetzt so Diskussionen anging oder auch Feedback einsammeln über, ja, Best Practices halt nun mal. Genau, also da...
Ja, es war eine sehr schöne, offene Diskussion.
Fand ich gut, ja.
Und überhaupt die Veranstaltung letztes Mal war sehr geprägt von alle zusammen sitzen da und diskutieren breit und
genau. Sehr
heiter über Dinge. Also jeder, der sich für Ruby interessiert und irgendwie hier aus der Gegend kommt, ist herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Das ist immer eine sehr lustige, fröhliche Runde.
War das der zweite Mittwoch? Dritte?
Das ist der dritte, nee, der, ich oh weiß Gott. Nicht. Der, nee, der dritte. Weil,
das müsste der dritte Mittwoch
genau,
sein.
Genau, weil nächstes ist der vierte Monat. Und dann gibt es keinen mehr im Januar.
Ja, der dritte Mittwoch jeden Monat.
Ja, dann gibt es die SIGINT dieses Jahr wieder in Köln. Termin steht schon fest. Proposals für Talks werden noch nicht angenommen. Die Seite sieht ganz cool aus. Ist der 5. Bis 7.7. findet sie statt.
So wieder Pfingsten ist das doch, ne?
Pfingsten? Keine Ahnung, ich bin da auf dem Iron Maiden Konzert. Ja, das ist das, was
zählt. Man muss Prioritäten setzen.
Genau. Ne? Bis dahin wird Dirk auch dieses T-Shirt tragen.
Genau.
Jeden Tag.
Jeden Tag wird das Iron Maiden
Shirt tragen. Er trägt gerade ein Iron Maiden.
Kaufe ich mir auf dem Konzert ein neues bis zum nächsten.
Genau.
Die sehen
echt cool aus.
Ja, ich habe die noch nie live gesehen und habe beschlossen, jetzt sind die hier auf Tour. Das ist was man sich mal geben muss.
Ja.
Da will ich dann wahrscheinlich nur freitags und dann irgendwie tagsüber auf der SIGINT sein und abends zusammen mit dem Sven darüber düsen. Das findet auf jeden Fall statt. Das war ja so ein bisschen in der Schwebe vor dem Kongress, ob jetzt die Kohle reicht, aber alles cool und das ist auf jeden Fall in trockenen Tüchern.
Ja.
Dann treffen sich die Rails Girls wieder. Das ist, glaube ich, nächste Woche. Das ist hier bei
Nerd Hub. Demnächst auf jeden Fall.
Genau, das läuft also ziemlich gut. Am 31. Januar, Donnerstag. Genau, nächste Woche. Das scheint ziemlich gut anzulaufen.
Ja.
Oder weiterzulaufen, diese Follow-up-Meetings.
Das war jetzt das ist aber nicht das Follow-up-Meeting, sondern das Richtige, ne? Rails Girls
Event. Nee, das ist ein Follow-up-Meeting. Das ist donnerstags abends wieder zum Treffen.
Okay, dann habe ich das.
Das nächste ist ja hier Rails Girls Rheinland.
Ah ja, richtig.
Wo wieder ein komplettes.
Ah ja, okay.
Aber jetzt Starters, die gehen nicht zu dem, sondern die gehen zum Rails Girls Rheinland dann, oder? Jemand, der noch nie bei einem Rails Girls Treffen war, kann der da hinkommen?
Ja.
Ich glaube okay. Schon.
Ja. Also die sind offen für alle und auch Starter sind da immer herzlich eingeladen, vorbeizuschneiden und wird einem nochmal alles von vorne erklärt und einfach um den Austausch, damit sich die Mädels da wohlfühlen. Weil durchaus verständlich, vielleicht sie von den sehr männerlastigen User-Groups zwischendurch abgeschreckt werden. Das ist auf jeden Fall was sehr zu empfehlen ist und was mich sehr freut, dass das so gut startet. Dann ist heute irgendwie der zweite Batch an Tickets für die Wroclaw. Spricht man das so raus?
Wroclaw. Ich weiß ja nicht, wie man Breslau ausspricht, aber halt Wroclaw RB.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall der zweite Batch heute rausgegangen. Ich habe dann überlegt, ob ich mir auch ein Ticket shoppe, aber jetzt ist wahrscheinlich schon alles weg.
Ich habe heute Nacht überraschend eins per E-Mail bekommen.
Ja, sehr gut.
Es ist jemand ausgefallen und ich durfte einspringen können.
Ja, prima. Mal schauen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich noch eins bekomme.
Ich werde die Konferenz in den höchsten Tönen loben, wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich.
Gut.
Gut, das war Events und dann noch ein ganz kurzes Off-Topic, weil der Basti hat es ja eben schon erwähnt. Unsere Folien sind von Ponys geprägt, das liegt hauptsächlich an mir. Und es gibt jetzt eine Dokumentation, ist fertig geworden, über das Phänomen, dass Erwachsene sich die Kinderserie My Little Pony reinziehen. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich nur gesehen, dass die Dokumentation jetzt fertig ist. Ist ein Fanprojekt.
Und ein Kickstarter-Projekt dahinter, du liebe Güte. Okay.
Genau, ein Kickstarter-Projekt. Falls jemand sonst an Ponys interessiert sind, es gibt da einen ganz guten deutschen Podcast. Naja, das so viel für heute.
Wir müssen den Tisch räumen.
Ja, die nächsten kommen. Dann sagen wir doch mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Bascht, fürs Kommen.
Danke. Vielen Dank. Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.